Willkommen zu einer besonderen Folge unseres Podcasts Agrarseins Wissen kompakt der HPLV bei Gumpenstein. Mein Name ist Andrea Steinwieder und wir werfen heute einen Blick hinter die Kulissen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz, Regionen- und Wasserwirtschaft. Ich freue mich sehr, dass uns dazu Magister Dr. Dr. Reinhard Mang mit auf die Reise nimmt. Reinhard Mang ist als Chef der Sektion Steuerung und Services und zum Beispiel auch als Chief Digital Officer für einen breiten Aufgabenbereich verantwortlich, von Personal und Budget über Kommunikation bis hin zu Digitalisierung und Forschung. Freuen Sie sich auf Antworten auf Fragen wie: Welche Rolle spielt Zusammenarbeit in einer großen Behörde? Und wie entwickelt sich der öffentliche Dienst im digitalen Zeitalter weiter? Welche Herausforderungen entstehen, wenn sich Veränderungen in der Ressortverteilung nach Wahlen ergeben? Wie laufen die Budgetvorbereitungen und Verhandlungen mit dem Finanzministerium eigentlich ab? Freuen Sie sich auf interessante Hintergrundeinblicke. Lieber Reinhard, vielen Dank, dass dieses Gespräch heute stattfinden kann.
Sehr gerne.
Reinhard, vielleicht zu Beginn würde die Zuhörer sicher interessieren, wie bist du eigentlich in das Landwirtschaftsministerium, kurz gesagt im Landwirtschaftsministerium gekommen?
Das war eigentlich ein langer Weg. Ich habe mich immer schon für fast alles interessiert. Deshalb habe ich auch in meiner Ausbildung die Naturwissenschaften an der Universität für Bodenkultur mit der Betriebswirtschaft der Ökonomie an der Wirtschaftsuniversität kombiniert. Und aus dieser breiten Ausbildung sind auch viele berufliche Tätigkeiten am Beginn entstanden. Ich war im Agrarproduktenhandel. Ich war in einer Forschungsanstalt, ich war im Marketing eines internationalen Konzerns und schließlich bin ich dann ins Landwirtschaftsministerium gekommen und ich denke, dass diese breite Ausbildung und diese vielen beruflichen Erfahrungen mit eine Ursache waren, dass ich immer wieder Glück gehabt habe und interessante Angebote bekommen habe.
Was motiviert dich in einer öffentlichen Behörde zu arbeiten?
Warum bin ich nach einigen Jahren dann doch aus der Wirtschaft in die Verwaltung gewechselt? Ich denke, es ist die Abwechslung, es sind diese ständig neuen Herausforderungen und letztlich die ungeheure Relevanz unserer Arbeit für das tägliche Leben. Wir dürfen in unserem Ministerium wirklich an der Bewältigung der großen Herausforderungen der Menschheit mitarbeiten, der Bewältigung des Klimawandels, der Produktion gesunder Lebensmittel, der Förderung vitaler ländlicher Regionen mit Einkommenschancen für die Menschen, aber auch dem gleichzeitigen Erhalt der Lebensräume und der Lebensgrundlagen oder der Förderung einer wirklichen Kreislaufwirtschaft, um nur einige Beispiele aus unserem Tätigkeitsbereich zu nennen.
Das klingt nach sehr viel. Und wenn ich jetzt sozusagen, wenn du drei Worte für deine Arbeit, die deine Arbeit beschreiben würden, drei Worte, ist es Lesen, ist es Zuhören, ist es Schreiben oder was ist es?
Professor Malik hat einmal in seinem Buch Führen, Leisten, Leben davon gesprochen, dass Management bedeutet, die richtigen Dinge zu tun. Wenn ich die Quintessenz meiner Arbeit beobachte, ist es wahrscheinlich, die richtigen Ziele vorgeben, immer wieder Probleme zu lösen und letztlich die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter auf diesem Weg zu unterstützen.
Ziele lösen, unterstützen sozusagen sind dann die drei Worte. Für die Zuhörer ist vielleicht und gerade die jungen Zuhörer interessant, einmal einen Überblick über das sogenannte Landwirtschaftsministerium zu bekommen und auch die Aufgaben ein bisschen zu beschreiben.
Unser Ministerium hat sich ja in den letzten 25, beinahe 30 Jahren, in denen ich hier tätig sein durfte, immer wieder geändert. Ich möchte gar nicht auf diese Geschichte eingehen, das würde zu weit führen. Momentan sind wir zuständig und wir sind das mit Begeisterung für einen sehr großen, weiten Verantwortungsbereich, für Landwirtschaft und die ländlichen Regionen, für Forstwirtschaft, für Wasserwirtschaft, für den großen Bereich Umwelt, Naturschutz, Klima und für den Bereich Ressourcenbewirtschaftung, Kreislaufwirtschaft, Abfallwirtschaft. Damit das funktioniert, gibt es zwei zentrale Verantwortungsbereiche. Mein Präsidium, meine Sektion Steuerung und Services sowie die Rechts- und EU-Koordination.
Wie ist es eingebettet? Es gibt ja daneben auch noch das Ministerbüro, es gibt den Generalsekretär. Wie ist das eingebettet und die Sektionen, die weiteren Sektionen?
Das Bundesministeriengesetz gibt eigentlich vor, dass ein Ministerium in Sektionen und Abteilungen gegliedert wird. Das haben wir. Das Bundesministeriengesetz gibt die Möglichkeit, in allen Ressorts, aber ganz besonders in großen Ressorts, eine Klammer über diese Sektionen zu haben, eine beamtete, mehr oder weniger beamtete Klammer. Das ist das Generalsekretariat, das ist der Herr Generalsekretär, der über diese Sektionen tatsächlich Weisungsbefugnis hat und der höchste Beamte des Ressorts ist. Und über uns allen ist der Herr Bundesminister als monokratisches Organ mit einem kleinen persönlichen Kabinett, das ganz maßgeblich für die politischen Vorgaben verantwortlich ist. Daneben, ich vermeide den Ausdruck darunter, weil ich selbst voller Stolz einmal in einer Forschungsanstalt des Ministeriums war, gibt es die sogenannten Dienststellen des Ressorts. Das ist bei uns ein weiter Bogen. Ich kann hier nur Beispiele nennen, lieber Andreas, und wir beide sprechen. Das sind also unsere Bildungsforschungslehranstalten über ganz Österreich verteilt. Das sind unsere forschungsaktiven Dienststellen, das sind die Dienststellen der Wildbach- und Lawinenverbauung. Das ist das Bundesamt für Wasserwirtschaft. Das ist die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen. Und dann haben wir große, uns verbundene, ausgegliederte Institutionen, Firmen. Ich kann hier nicht alle nennen, ich nenne ein paar Beispiele. Wir tragen gemeinsam mit dem Gesundheitsressort Verantwortung für die Agentur für Ernährungssicherheit. Wir tragen Verantwortung für die Agrarmarkt Austria. Wir tragen Verantwortung für das Umweltbundesamt, für die Bundesversuchswirtschaften GmbH, für die Spanische Hofreitschule und eine Reihe von kleineren Firmen unter Anführungszeichen.
Wie schaffst du es da, den Überblick zu behalten? Und was braucht es, damit das optimal funktioniert?
Ich bin einmal zutiefst überzeugt, dass das nur in Teamarbeit geht und mit sehr viel Engagement und Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen. Wir sind hier im Präsidium, in der Sektion Steuern und Services, wirklich ein großartiges Team, wo es für nahezu jeden Fachbereich Spezialisten gibt. So es mir damit als Generalist und Manager möglich ist, hier, ich komme zurück auf das vorher Gesagte, die Ziele vorzugeben, das Team zu führen, in einzelne Problemlösungen tiefer einzugehen, aber im Wesentlichen mit auch dafür vorhandenen Abteilungen die Strategie, den Strategieprozess vorzugeben und die Organisation, die Abläufe zu standardisieren und vorzugeben.
Wie läuft so ein Tag bei dir in etwa ab, grob gesagt? Es ist nicht jeder Tag gleich, aber es zieht sich ja doch durch, oder?
Es war so über die Jahre natürlich sehr abhängig vom jeweiligen Tätigkeitsverantwortungsbereich. Ich war lange Jahre Fachsektionschef, da war ich in ganz Europa, vor allem sehr viel in Brüssel unterwegs. Jetzt als Präsidialchef bin ich sehr viel am Standort Wien. Ich komme aus dem südlichen Niederösterreich, pendle jeden Tag nach Wien, genieße also selbst die digitalen Fortschritte hautnah, weil ich in der Eisenbahn, meistens fahre ich öffentlich nach Wien.
Ja, habe ich dich schon beobachtet, arbeitend hinzu.
Da kann ich bereits beginnen, über iPad, über Laptop einzusteigen und zu arbeiten. Und dann ist der Tagesablauf ganz ein unterschiedlicher. Das hängt wirklich von der konkreten Problemstellung ab. Ich bringe jetzt einige Beispiele der jüngsten Vergangenheit. Wir haben am 15. September hat der Herr Bundesminister die neue Geschäfts- und Personaleinteilung in Kraft gesetzt. Das heißt, die kurz angesprochenen neuen Verantwortungsbereiche. Mehr als 300 Leute wurden wieder eingegliedert. Das ist konkrete Verhandlung mit dem Dienststellenausschuss, mit den Dienststellenausschüssen. Wir haben mehrere. Wir brauchen da Einvernehmen, um das wieder in Kraft zu setzen. Das ist Umsetzung. Ich möchte da gar keine Abteilung hervorgreifen, aber Personal, Budget, IT-Bereich, wo sehr viel Arbeit damit verbunden ist. Also die Öffentlichkeitsarbeit, das gehört intern und extern kommuniziert, das Facility-Management. Wir versuchen, möglichst viele Leute wieder ideal zu setzen oder gar nicht erst umzusetzen. Und das ist so ein Tätigkeitsbereich. Im Frühjahr haben wir die Budgetverhandlungen gehabt. Wir wissen, dass wir momentan nicht in der Lage sind, mehr zu verteilen, sondern da oder dort auch versuchen müssen, unsere Aufgaben mit konstantem oder sogar oder dort etwas geringerem Budget zu erfüllen. Und das sind wieder ganz andere Verhandlungen. Im Wesentlichen sind es sehr, sehr viele persönliche Termine, Gespräche, eigentlich immer wieder auch die Lösung von akuten, aktuellen Problemen in all diesen Verantwortungsbereichen.
Wie oft triffst du den Herrn Bundesminister?
Wir haben einmal in der Woche eine Sektionsleitersitzung, wo der Herr Bundesminister immer wieder dabei ist, wo aber nicht immer dabei ist. Wir telefonieren sehr viel und wir haben in unregelmäßigen Abständen, aber sehr häufig Arbeitsbesprechungen, Arbeitssitzungen. In Zeiten der Budgetverhandlungen öfter, in Zeiten, wo alles normal läuft, vielleicht etwas seltener.
Ich habe dich vor 4 Monaten etwa gefragt, ob wir einen Podcast aufnehmen könnten und du hast damals geantwortet, bitte nicht jetzt, wir haben Budgetverhandlungen und Umstrukturierungen. Ja. Kannst du mir oder uns ein bisschen erklären, wie es so läuft, wenn neue Regierung aufgestellt wird, wenn Ressorts zusammengelegt werden oder auseinanderkommen. Du bist ja jetzt, es ist ja vieles dazugekommen. Wie bewältigt man das? Wie geht man das an? Weil man auch schnell sein muss, oder? Bei gerade Budgetdingen. Also der Wähler wünscht sich ja möglichst rasch ein Budget und am Ende des Tages bleibt man ja dann als Sektionschef übrig, oder?
Ich möchte es gar nicht so negativ sehen, weil mir persönlich gerade so Zeiten der Herausforderungen immer auch wieder Spaß machen und eine gewisse Motivation darstellen, sonst dürfte ich nicht hier sein. Und ein bisschen eine Gelassenheit kommt vielleicht auch daher, dass wir in den letzten 25 Jahren viele solcher Reorganisationen gemeinsam bewältigt haben im Präsidium. Unser Ressort hatte laufend andere Zuständigkeiten. Wir waren am Höhepunkt für die Agrarpolitik, für die Regionalpolitik, für die Forstpolitik, für die Wasserpolitik, für die Umwelt-, Klima-, Energiepolitik, für die Abfallressourcenpolitik. Wir waren für den Zivildienst zuständig.
Tourismus.
Während der Corona-Krise. Du sagst es, wir waren für den Tourismus zuständig und sogar für den Bergbau. Das heißt, ich bin darauf trainiert und gewissermaßen habe ich auch die Erfahrung, relativ kurzfristig neue Bereiche einzugliedern. Das ist eine sehr rasche Herausforderung, weil du wirklich gerufen bist, innerhalb von wenigen Wochen, Monaten diese Personen wieder mit den notwendigen Ressourcen zu versorgen. Üblicherweise gibt es da innerhalb der Bundesregierung über die Ressortgrenzen eine gute Zusammenarbeit. Und dann geht es wirklich um das Management im Großen, aber auch im Kleinen, wie viele Leute bekommen wir. Zuerst sind das beinharte, schwierige Verhandlungen mit dem abgebenden Ressort. Jedes abgebende Ressort will möglichst wenig Dienstposten, möglichst wenig Ressourcen, möglichst wenig Zimmer, möglichst wenig Geld hergeben. Wir versuchen natürlich für die neuen Aufgaben möglichst viele Ressourcen zu bekommen. Das wird dann in relativ kurzer Zeit verhandelt. Da hat es manchmal schon Vorgaben gegeben innerhalb der ersten Wochen der neuen Legislaturperiode, weil die Minister, die Ministerinnen ja wieder sehr rasch in den Gestaltungs- und Arbeitsmodus kommen wollen. Und dann erfolgt die Nacharbeit. Dann bedeutet es diese Nacharbeit, dass wir im Ressort wieder eine neue Geschäfts- und Personaleinteilung finden, dass wir einen kurzen kreativen Prozess starten, wo gibt es Schnittstellen, wo gibt es Redundanzen, wo ist es klug, umzugruppieren, neue Abteilungen zu schaffen. Und wenn das alles fertig ist, machen wir uns die Gedanken, wie setzen wir diese Leute, und parallel dazu müssen wir natürlich diese Personen immer ganz konkret am Arbeitsplatz, im Zimmer, in den Gebäuden versorgen und servicieren.
Können wir ein bisschen über die Budgetverhandlungen sprechen nach Regierungsbildungen? Da bist du ja zentral eingebunden und es ist sicherlich eine sehr herausfordernde Arbeit, weil ja gerade jetzt gespart werden muss und auch das Budget dementsprechend ausgefallen ist. Aber da kämpft man natürlich auch um seine Ressourcen. Wie geht man das strategisch gut an? Wie kommt man zu den Zahlen überhaupt? Weil es kommt frisch was dazu, in dem Fall jetzt Klima- und Umweltschutz und. Und das muss man ja mitkalkulieren, oder?
Wir haben im eigenen Bereich eine wirklich großartige Mannschaft im Budgetbereich und haben also im eigenen Bereich mehr oder weniger tagaktuell in der Budgetabteilung, aber auch in den Budgetreferaten, in den Fachsektionen die notwendige Information und haben damit eine gute Grundlage, um den Herrn Minister zu servicieren, was er braucht, um bestehende alte Aufgaben zu erfüllen und was er braucht, um etwaige neue Schwerpunkte, persönliche Schwerpunkte, Schwerpunkte des Regierungsprogramms zu erfüllen. Schwieriger ist es, du hast es natürlich angesprochen, wenn Tätigkeitsbereiche dazukommen. Da gibt es mehrere Quellen, da gibt es natürlich die öffentlich zugänglichen Unterlagen, da gibt es, das muss ich schon sagen, eine gewisse Fairness der abgabenden Stellen. Man ist dann sehr rasch in der Lage, diese Zahlen auch zu kontrollieren und selbst nachzuvollziehen. Und dann kommt natürlich auch die Begeisterung der Leute, die mit ihren Fachbereichen zu uns kommen, dazu. Diese Leute kennen natürlich ihre Zahlen, kennen ihre Bedarfe und sind ab dem Augenblick, dass sie wissen, dass sie mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Verantwortungsbereich in ein neues Ressort kommen, natürlich sofort auch Partner für die Vorbereitung dieser Verhandlungen, dass sie auch in Zukunft ihre Aufgaben erfüllen können. Diesmal war es natürlich besonders schwer, ich glaube, da verrate ich nicht zu viel, man hat es in den Zeitungen gelesen, nach Jahren der relativ großzügigeren Budgetierung in den Corona-Jahren war diesmal von Anfang an ein Konsolidierungserfordernis da und deshalb der Druck in den Budgetverhandlungen ein sehr großer.
Und wie läuft dann das Gespräch am Tisch ab? Oder gibt es das, wird vorher übermittelt? Und es gibt schon ein Ergebnis und man setzt sich noch kurz zusammen oder geht es dann Kopf auf Spitz sozusagen?
Das ist unterschiedlich. Da gibt es den etwas, fast möchte ich sagen, euphemistischen Begriff der Kuchenstücke. Es gibt also einen Tag X, an dem das Finanzressort, den Fachressorts, das sogenannte Kuchenstück, es ist nicht immer so schmackhaft, wie es klingt, gibt. Also der Vorschlag, wie diese Untergliederung, das ist ein Fachbegriff, wir haben zwei Untergliederungen in unserem großen Ressort, die Untergliederung Land-Forstwirtschaft und die Untergliederung Klima, Umwelt, Ressourcenwirtschaft, Apfelwirtschaft und einiges mehr. Und um diese Übermittlung herum gibt es auf allen Ebenen zahllose Verhandlungen, das ist nicht immer ganz gleich. Diesmal gab es einen für mich offiziellen Start, wo ich den Herrn Bundesminister mit einer breiteren Mannschaft zum Herrn Finanzminister begleiten durfte, wo gewisse Grundlagen dieses Verhandlungsprozesses dargestellt wurden und auch der Zeitplan kommuniziert wurde. Und dann ergeben sich verschiedene Verhandlungen. Die sind auf reiner Fachebene, dass die Budgetabteilung mit dem vis-à-vis verhandelt. Die sind auf Sektionsleiterebene und die sind auch auf Kabinettsebene, wo das politische Kabinett, Vertreter des politischen Kabinetts des Herrn Bundesminister auch sehr häufig mit mir als Budget-Sektionschef in diese Runden hineingeht und wo es dann wirklich zur Sache geht und wo dann um die großen und um die kleinen Beträge und Erfordernisse verhandelt wird.
Und das dauert in etwa 2 Wochen, 4 Wochen?
Nein, dieser Prozess dauert vom wirklichen Start bis zum Ende meistens 4, 6, 8 Wochen.
Okay. Du bist ja auch ein Kenner der Europäischen Union. Du warst ja auch viel international unterwegs. Und wir haben ja jetzt auch den mehrjährigen Finanzrahmen, den sich die EU gesetzt hat, jetzt einmal die Vorgaben hinausgegeben hat. Läuft es dort ähnlich? Jetzt wird ja der Kuchen anders. Es gibt größere Stücke, aber mehr greifen zu. Kannst du das ein bisschen erklären, wie es auf europäischer Ebene läuft?
Man sagt oft, jeder Vergleich hinkt und wenn er nicht hinkt, ist es kein Vergleich. In letzter Konsequenz ist es schon ähnlich, nur dass es hier vielleicht noch einmal mehr Hierarchiestufen gibt, weil das Budget immer wieder auch in letzter Konsequenz dann auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs verhandelt wird. Da hatte ich in den letzten 20 Jahren sogar zweimal die Ehre, einen Regierungschef als Agrarbeamter begleiten zu dürfen. Also eigentlich ist es üblich, dass auf dieser Ebene dann die letzten Kompromisse, durchaus auch für den Agrarbereich, letzte Kompromisse verhandelt werden und wo dann also Beamte oder auch der Landwirtschaftsminister mitgefahren sind zu diesen Gipfeln. Und daneben gibt es natürlich hier eigentlich meist einen mehrjährigen Prozess, wo dieses Budget auf die verschiedenen Bereiche aufgeteilt wird und wo dann in den verschiedenen Bereichen diese Budgetbeträge hinuntergebrochen werden, wo es dann Länderkontingente gibt, wo es dann unterschiedliche Verteilungsmechanismen gibt. Einmal gibt es den Mechanismus, jeder Hektar in der Europäischen Union ist ähnlich viel wert oder gleich viel wert. Dann gibt es Bereiche, wo nationale Erfolge und Erfordernisse besonders honoriert werden. Wir in Österreich haben immer wieder mit viel Stolz unsere ländliche Entwicklung mit dem Agrarumweltprogramm, mit dem Bergbauprogramm, mit den Bildungs- und Investitionsmaßnahmen sehr gut verankern können. Und das führt also von der Ebene Staats- und Regierungschefs über alle Hierarchieebenen bis hinunter zu wirklichen Fachleuten, beispielsweise, weil du es genannt hast, in der Öpol-Abteilung, die dann dort Maßnahmen so konzipieren, dass sie auch entsprechend dotiert werden.
Wie wichtig ist es dort, strategische Partnerschaften zu knüpfen mit anderen Ländern? Das hört man ja immer wieder. Es braucht Mehrheiten. Es braucht nach Möglichkeit auch große Länder, die mitziehen mit dem kleineren Österreich.
Das ist dort ungemein wichtig. Es ist unserem Minister immer wieder ein Anliegen, persönlich zu den Agrar-, Umwelt-, Klima-, Ministertreffen zu fahren. Dort wird tatsächlich Beziehungsarbeit geleistet. Man versucht, diese Partnerschaften für Forstanliegen, für Agraranliegen, für Agrarumweltanliegen,
das Thema
für
Wolf.
Klimaanliegen, für den Wolf und die Anliegen, für Naturschutzanliegen zu knüpfen. Und deshalb ist auch einer der Schwerpunkte der neuen Geschäfts- und Personaleinteilung mit den vielen neuen Zuständigkeiten eine Bündelung der EU-Agenden in einem Bereich, um diese Beziehungsarbeit, um diese Vertretungsarbeit unserer Interessen möglichst professionell und nachhaltig zu tun. Du musst, wenn du Allianzen schnürst, einfach den direkten Zugang zu allen Mitgliedstaaten haben, aber ganz natürlich, ganz besonders natürlich auch zu den Agrar-Umweltministerienbereichen in den großen Mitgliedsländern Deutschland, Italien, Frankreich.
Wie wichtig ist das Zusammenspiel zwischen dir oder der Beamtenschaft mit dem Minister? Du kannst ihm den Rücken frei halten, kann man das so sagen? Oder du gibst auch wertvolle Infos weiter, du lässt sie erarbeiten und er gibt zurück, wo es hingehen soll? Oder wie läuft das?
Bevor ich da vielleicht ein paar Beispiele aus dem täglichen Leben bringe, möchte ich hier schon unser, glaube ich, sehr idealtypisches Managementsystem mit wenigen Worten vorstellen. Wir haben hier wirklich einen jährlichen Managementzyklus, wo der Herr Bundesminister in einem Top-Down-Prozess seine persönlichen, politischen, inhaltlichen Vorgaben macht. Und wir haben gleichzeitig einen Bottom-up-Prozess, wo also die vielen, vielen Fachbereiche, viele tägliche Arbeit, die ist ja vorgegeben, die tägliche Arbeit in der Wildbach- und Lawinenverbauung, die tägliche Abwicklung der Agrarförderungen, die Arbeit in den Nationalparks und so weiter und so fort. Und in einer Strategiediskussion, die wir üblicherweise im Sommer haben, werden diese beiden Bereiche zusammengeführt, miteinander in Gleichklang gebracht und dann im Rahmen von sogenannten RZL, Ressourcen-, Ziel- und Leistungsplänen, an die verschiedenen Sektionen, an die verschiedenen Abteilungen weitergegeben. Und es gibt dann mit jedem Bereichsverantwortlichen ein Mitarbeitergespräch, wo neben einem persönlichen Teil, einem persönlichen Feedback für die kommende Planungsperiode die Ziele vorgegeben werden. Wir sind wieder bei der Zielsetzung und wo jeder Einzelne, jede einzelne Führungskraft die Möglichkeit hat, in diesem Dialog auch darüber zu diskutieren, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welches Budget, welche Überstunden etc. für die Erfüllung dieser Ziele für die kommende Planungsperiode, für das kommende Jahr vereinbart werden. Dann gibt es einmal im Halbjahr ein offizielles Feedbackgespräch, wie ist die Zielerreichung. Und dann haben wir Planungsinstrumente, wo also der Erfüllungsgrad, die Meilensteine, die Erfüllung dieser Ziele praktisch dargestellt werden. Und das ist beispielsweise auch die Grundlage für die wöchentliche Sektionsleitersitzung, wo die Führungskräfte zusammenkommen. Oder in den Sektionen kann es dann die Grundlage für eine wöchentliche Abteilungsleitersitzung sein. Dieser ständige Austausch ist also ungemein wichtig.
Und wenn Themen von außen hereinkommen, es ist ja oft so, tagespolitische Themen, aktuelle Situationen, Unwetterereignisse und, Gefahrenpläne, die man rasch überarbeiten muss, reagieren muss. Wie passt das hinein? Das wird dann in eure wöchentlichen Gespräche, fließt es ein und dann wird es daraus wieder erarbeitet, oder?
Ich möchte jetzt nicht zu idealtypisch beginnen, möchte aber schon den Zuhörerinnen und Zuhörern das Gefühl vermitteln, sehr viele Notfälle, Probleme sind unter Anführungszeichen erwartet und vorbereitet. Also es gibt, geleitet durch das Innenministerium, das SKKN-Notfallgremium, das uns immer wieder durch Hochwasserkatastrophen führt, das uns durch Lawinen führt und durch andere Verwerfungen, wo wir schon Notfallpläne haben, die wir dann im Eintreten der Katastrophe nur abarbeiten müssen. Und dann gibt es natürlich in allen Bereichen unerwartete Probleme. Und da gibt es dann Ad-hoc-Einladungen, entweder durch den zuständigen Sektionschef oder auch durch den Herrn Bundesminister, durch das Kabinett persönlich. Und man setzt sich dann im Rahmen unserer Organisationsstruktur zusammen und löst diese Probleme so weit wie möglich dann aktuell.
Wie wichtig sind fachkundige Mitarbeitende? Also ich habe so den Eindruck, gute Beamte sind ein Schatz.
Fachkundige Mitarbeiterinnen sind, so wie in jeder Firma, auch in jeder bürokratischen Organisation, das Herz dieser Organisation. Wir brauchen gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Herausforderungen und diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ja vor dem Hintergrund, dass die Probleme immer rascher kommen, dass wir eine immer kürzere Reaktionszeit haben, dass wir de facto durch die digitalen Möglichkeiten rund um die Uhr fast schon erreichbar sind und die Antwortzeit der Jugend, die ja eine ungemein kurze ist. Man ist ja gefordert, innerhalb von Stunden eine Antwort zu geben. Wenn ich als junger Mitarbeiter in der Forschungsanstalt auf eine Dienstreise gefahren bin, habe ich in der Früh um 6.30 Uhr das Auto bestiegen und bin am Abend, um den Tag auszunützen, vielleicht um 7 von diesen Versuchsflächen zurückgekommen.
Du warst pflanzenbaulicher Versuchs.
In der Pflanzenbauanstalt, ja. Und habe so Versuchsflächen bonitiert. Und ich sage das oft meinen Kindern oder den jüngeren Kollegen, da war man im Windschatten, im Off. Also wenn dich da der Chef erreichen wollte, hätte er irgendwie deine Route antizipieren müssen und in irgendeiner Anstalt oder bei irgendeinem Bauern, wo wir Versuche gehabt haben, anrufen müssen. Heute, wenn jemand ein, zwei Stunden nicht erreichbar ist, wird man schon ungeduldig.
Also sehr wichtig, Mitarbeitermotivation zu schaffen. Ja. Wie setzt du in diesem Bereich Maßnahmen um, damit es dem Ministerium gelingt, die Freude an der Arbeit zu erhalten und zweitens auch junge, gut Ausgebildete zu bekommen? Das ist ja auch eine Herausforderung, ist nicht so einfach. Wir sehen es auch bei uns in der Forschung, gutes Personal zu bekommen. Und das beschäftigt dich ja auch. Du hast ja die Personalabteilung auch in deinem Bereich.
Ich denke, wir haben hier in Raumberg Gumpenstein und in der Zentralstelle durchaus die gleichen Herausforderungen. Wir wissen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der größte Schatz ist und deshalb machen wir uns immer wieder sehr intensiv Gedanken, wie wir Rahmenbedingungen schaffen können, die sowohl die berufliche Entwicklung fördern, als auch die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben ermöglichen. Wir haben hier das Motto gemeinsam wachsen. Wir sind überzeugt, dass wir nur durch Zusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung und einen starken Teamgeist auch nachhaltig etwas bewegen können. Wir brauchen in der Landwirtschaft, beim Schutz des Klimas und unserer Umwelt, bei der Bewirtschaftung unserer Wälder, bei der Erhaltung unserer Gewässer oder in der Entwicklung unserer Regionen immer diesen Teamgeist, diesen Spirit. Und ich könnte hier eine ganze Latte von Maßnahmen aufzählen. Jede Aufzählung wäre hier unvollständig. Versuchen wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielfältig aus- und weiterzubilden. Wir versuchen immer wieder diese gute Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit zu ermöglichen. Wir versuchen Gleitzeit und Telearbeit, wo immer es geht, anzubieten. Wir versuchen, sehr interessante Aufgabenstellungen in einem sehr breiten Themenfeld anzubieten. Wir haben hier die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, eine sehr attraktive Möglichkeit, an wirklich relevanten nationalen und internationalen Projekten mitzuarbeiten. Wir haben ein Onboarding-App für die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben ein Patensystem. Wir haben regelmäßig.
Das bedeutet, man wird begleitet
sozusagen. Du wirst, wenn du beginnst, begleitet und im Onboarding-App bekommst du, bevor du noch richtig da bist, schon Information, was dich hier erwartet, wo du dich vielleicht einlesen kannst. Und wenn du dann da bist, kümmert sich eine Patin, ein Pate um dich. Wir haben letztlich, ich schaue auch dich an, im Emstal, wir haben über ganz Österreich verteilt attraktive Standorte. Und ich möchte hier mit der betrieblichen Gesundheitsvorsorge, mit Sportangeboten, mit der Kantine, mit Essenszuschüssen oder auch einem Mobilitätszuschuss nur einige weitere Beispiele
nennen. Das heißt,
nehmen.
Es könnte interessant für die Jugend sein, bei uns zu arbeiten und hier einzusteigen und sozusagen an wichtigen Themen für Österreich, für unsere Gesellschaft mitzuarbeiten. Und das macht ja auch Freude, oder? Etwas Sinnvolles zu tun. Und das ist in unserem Ministerium sicherlich beheimatet.
Ich bin zutiefst überzeugt, dass du da einen wichtigen Punkt ansprichst. Und ganz am Beginn haben wir da auch bei meiner persönlichen Motivation darüber gesprochen, in diesen vielen budgetären, monetären, sozialen Benefits, die wir bieten, bieten wir in unserem für die Lebensgrundlagen unserer Menschheit verantwortlichen Ressort natürlich ganz spannende, sinnstiftende, gestalterische Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund, warum wir immer wieder ausgezeichnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden.
Wie siehst du die Verwaltung in 10 Jahren? Also Digitalisierung ist ja ein großes Thema und es läuft auch sehr viel. Und ich weiß ja auch, wie sehr du dich bemühst, in diesem Bereich etwas weiterzubringen. Wo ist hier das Zukunftsbild für dich persönlich?
Ich glaube, eine moderne, zukunftsorientierte Verwaltung muss und wird auch in 10 Jahren bürgerfreundlich, effizient, flexibel und digital sein. Eine Bürokratie, eine verlässliche Bürokratie mit gestalterischer Kraft wird auch dann in einem gewissen Ausmaß notwendig sein. Sie sorgt für die absolut notwendige Kontrolle und gibt die Rechtssicherheit. Wir müssen daran arbeiten, dass sie möglichst wenig Hindernis für die Entwicklung von kreativen Ideen, von Innovation ist. Wichtig wird auch sein, die enge Zusammenarbeit unter Informationsaustausch über die Zuständigkeitsgrenzen hinweg. Die Digitalisierung wird hier ein wichtiges Werkzeug sein, wird aber nicht die alles seligmachende Weisheit sein. Wir haben heute bereits in unserem Ministerium sehr, sehr viel Digitalisierungsinstrumente angewendet. Wir sind hier auf einem sehr soliden digitalen Fundament unterwegs. Wir arbeiten selbstverständlich mit elektronischen Akten, wir nutzen digitale Signaturen, wir haben sichere Kommunikationsplattformen und praktisch alle interne Prozesse sind digitalisiert. Mobiles Arbeiten und Videokonferenzen sind auch nach Corona längst eine Selbstverständlichkeit. Die Förderabwicklung, du weißt es, in der Landwirtschaft erfolgt digital. Ich nenne nur IAMA oder die digitale Förderplattform oder für die Insider im Ressourcenmanagement, in der umweltschutzbezogenen Dokumentation. Dort gibt es das Verbundsystem EDM, das elektronische Datenmanagement, wo Begleitscheine in der Abfallwirtschaft, aber vieles mehr schon seit vielen, vielen Jahren selbstverständlich digital funktionieren. Und
auch in der Forschung setzen wir im digitalen Bereich an vielen Standorten auch Maßnahmen um und begleiten die Landwirtschaft sozusagen digital den Sprung zu schaffen und wesentliche Arbeitserleichterungen zu erhalten.
In deinem näheren Wirkungsbereich und das auch mit einem gewissen Dank an Raumberg-Gumpenstein verbinden, das Beispiel künstliche Intelligenz-Digitalisierung bringen. Wir haben also hier unter unseren forschungsaktiven Dienststellen eine exzellente Zusammenarbeit, wo wir die ländlichen Räume, aber ganz besonders auch unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Studenten wirklich mitwirken lassen an den neuesten Erkenntnissen der Digitalisierung. Ich bin hier ganz besonders stolz auf diesen Austausch, auf diese gegenseitige Befruchtung von Forschung und Bildung und Ausbildung in unseren Schulen. Und wir werden hier weitere Schwerpunkte setzen. Wir wollen hier, das ist eines der Lieblingsprojekte unseres Herrn Bundesministers im Bereich Digitalisierung, weitere Schwerpunkte setzen, die Zusammenarbeit zwischen unseren Anstalten weiter intensivieren. Und um ein ganz junges Beispiel, weil du die Forschung angesprochen hast, im Bereich der Forschung zu nennen, die künstliche Intelligenz ist natürlich auch ein hilfreiches Werkzeug im Wissensmanagement. Und wir haben hier bei uns im Präsidium, wir dürfen die Forschungskoordination verantworten, seit August den DAFNE-Chatbot laufen, der die Forschungsergebnisse der DAFNE-Forschungsplattform, also unsere gemeinsamen Forschungsergebnisse, Ressort und forschungsaktive Dienststellen für alle Interessierten, für alle Praktiker, für alle Schülerinnen und Schüler schnell und einfach verfügbar machen soll.
Wenn du für, und wir kommen schon zum Schluss unseres Podcasts, wenn du für dein Aufgabengebiet einen Wunsch frei hättest, um es angenehmer für dich zu machen, um ein Ziel schneller zu erreichen, was wäre für dich so ein Wunsch?
Im fortgeschrittenen bürokratischen Berufsalltag vielleicht der Wunsch, weniger detaillierte Regelungen und bürokratische Abläufe für jeden Lebensbereich zu kreieren. Ich denke, wir müssen nicht jeden Einzelfall bis ins letzte Detail regeln. Wir alle sollten vielleicht wieder etwas mehr auf Hausverstand und Eigenverantwortung setzen.
Also Bürokratismusabbau,
könnte man sagen. Ich habe das noch vorsichtiger als du formuliert, aber ich glaube, wir stehen vor großen Herausforderungen in unserem europäischen Kulturkreis. Wir müssen innovatives, nachhaltiges, umweltgerechtes, kreatives Wachstum initiieren. Da gibt es für unsere Verantwortungsbereiche viele Chancen, aber ich glaube, eine der Herausforderungen wird hier auch sein, innovative, kreativere Lösungen zu initiieren und dort weniger Regelungsdichte zu haben.
Was würdest du gerade jungen Leuten mitgeben auf ihren Lebensweg? Du hast sehr viel Erfahrung schon gemacht. Was ist so zentral, ein wesentlicher Baustein, um erfolgreich zu sein, um glücklich zu werden, aus deiner Sicht?
Ich glaube, und ich habe das bei meinen Kindern auch immer versucht, die Persönlichkeit zu entwickeln, in die Richtung neugierig zu sein, in viele verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern und damit vielleicht auch das Interesse zu initiieren, Zusammenhänge zu ergründen, ist eine wichtige Voraussetzung für junge Menschen. Und damit geht dann schon einher der Ratschlag, alte Menschen geben Ratschläge, sich schon um eine gute Ausbildung zu kümmern. Ich glaube, dass eine sehr gute Ausbildung, die nicht nur ein Faktenwissen ist, sondern die dich auch in die Lage versetzt, Probleme zu lösen, in vielen Bereichen Grundlagen zu haben, eine große Hilfestellung ist. Mir wurde diese Möglichkeit sowohl an der Universität für Bodenkultur als auch an der Wirtschaftsuniversität gegeben und dafür bin ich immer dankbar gewesen. Und dann dieses Wissen auszuprobieren, anzuwenden. Ich glaube, es ist dann die große Herausforderung für junge Menschen im Berufsumfeld eine Herausforderung zu finden, die auch wirklich Freude macht. Dann kommt neben privaten Voraussetzungen, die natürlich sehr wichtig sind, zumindest im beruflichen Umfeld, glaube ich, eine Sinnstiftung, das Glück von alleine.
Wo nimmst du deine Kraft her?
Die Kraft nehme ich her aus einer großartigen Familie. Ich habe das Glück, in einem wunderbaren Familienverband, in einem wunderbaren Freundeskreis leben zu dürfen und aus diesen Quellen schöpfe ich seit vielen, vielen Jahren meine persönliche Kraft.
Lieber Reinhard, danke für das Gespräch. Es war sehr bereichernd für mich persönlich. Ich hoffe, es war auch für dich ein angenehmes Gespräch und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Wir sind jetzt schon bei Folge nahe 150. Also es macht Sinn, sich hier durchzuscrollen und andere Themen auch noch zu hören. Auf Wiedersehen und danke fürs Dabeisein beim Podcast AgrarScience Wissen kompakt. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Dankeschön für das Gespräch.
Raumwerk Doppelstein.